Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Herzlich willkommen bei Wahlkampf. Unser heutiger Gast ist der Albtraum jedes konservativen Sportfunktionärs. Er ist Ex-Beachvolleyball-Profi und hat dann als Gründer von Spontant den Beachvolleyball auf links gedreht. Ab und zu legt er sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk an und bewiesen hat er, dass man mit einer großen Klappe und einem noch größeren Arbeitsethos sehr, sehr viel erreichen kann. Herzlich willkommen, Alexander Walkenhorst. Wie gefällt dir
schönes
das Intro?
Schönes Intro, Oskar. Ja, super, wirklich. Vor allem sofort, dass ich ein Albtraum bin, gefällt mir sehr gut. Mich direkt so anzukündigen, finde ich gut.
Sehr schön. Ja. Sag mal, du hast es geschafft, Nischensportarten auf Twitch so zu inszenieren, dass wirklich tausende Menschen sich auf einmal für eine Sportart begeistern, zu der sie vorher nicht so richtig Zugang hatten. Wenn du dir so die durchschnittliche Debatte im Landtag oder im Bundestag anschaust und jetzt, sagen wir mal, den Chat drauf loslassen würdest, also den Twitch-Chat, wie lange würde es dauern, bis die komplett Rage quitten und was kann vielleicht Politik so ein bisschen von eurer Art Content zu vermitteln lernen?
Oh, also erstmal muss man ja sagen, wenn man wirklich so eine normale Debatte irgendwie im Bundestag oder so einfach nur unmoderiert auf Twitch streamen würde, ne, dann wird das eine Sekunde dauern, glaube ich. Also für alle, die es nicht wissen, ist eine interaktive Streaming-Plattform, wo das Zentrum eigentlich ist, mit der Community live zu interagieren, ne? Und da sind halt jeder, der sich da anmeldet, kann da live seine Meinung, natürlich gefiltert, ne, so Schimpfwörter und sowas werden rausgefiltert und dann gelöscht, kann er da reinschreiben. Aber wenn das unmoderiert wäre und in der Art und Weise, wie diese Debatten dann geführt werden, dann wird das richtig knallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da müsste man schon das Format anpassen. Da bräuchte man Leute, mit Verständnis für die Community so eine Debatte dann auch moderieren und das vielleicht ein bisschen einordnen, weil ich glaube auch, dass der durchschnittliche Twitch-Chat jetzt nicht, wie soll man das sagen, nicht alltäglich mit den Themen, die im Bundestag oder so besprochen werden, irgendwie konfrontiert wird. Deswegen wird das wahrscheinlich sehr einseitig gesehen werden, ja.
Das klingt
aber
ja fast
ganz spannend. Ich würde das machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, Marktlücke, ne? Marktlücke ist vielleicht auch das richtige Stichwort an der Stelle, Alex. Ich bin euch ehrlich, ich habe noch nicht 100% verstanden und den Überblick bekommen, was ihr eigentlich genau macht und wie ihr es geschafft habt, erfolgreich zu werden in den letzten Jahren mit dem, was ihr so tut. Vielleicht kannst du mal kurz für mich und auch die Leute, die uns zuhören und das vielleicht auch noch nicht wissen, kurz einen Abriss geben. Was macht ihr eigentlich und wieso seid ihr damit so erfolgreich?
Ja, ich kann daraus jetzt eine Stunde einen Monolog halten. Ich versuch's mal kurz zu machen. Na, das ist auch erstmal völlig okay, dass du uns nicht kennst, weil ich sag mal, wie Oskar schon gesagt hat, ist Nischensport, ne? Und ich habe früher als Beachvolleyball-Profi, viele kennen vielleicht meine Schwester, die ist 2016 Olympiasiegerin geworden im Beachvolleyball. Das ist Kira Walkenhorst, die dunkelhaarig von den beiden, die da gespielt haben. So stelle ich mich meistens vor. Ich bin so das schwarze Schaf. Ich habe nur deutsche Meistertitel und sowas geholt. Und ich hatte, als Beachvolleyballer ist man, und das glaube ich ganz spannend auch für das Thema heute, man ist im Wesentlichen ja selbstständig, man hat keinen Vertrag, also man ist nicht in einem Verein angestellt, sondern man ist selbstständig und startet unter seinem eigenen Nachnamen. Und das war natürlich 2020, während Corona war das fatal, weil man konnte nicht starten, die Saison war abgesagt. Ne? Corona, wir erinnern uns, ich glaube, es war so März oder so, ist ja wirklich ausgebrochen. Ja. Alle Sportarten wurden gecancelt, keiner wusste, ob er Events veranstalten kann. Beachvolleyball lebt natürlich irgendwie von Events, deswegen war es auch schwierig, das irgendwie umzusetzen. Und ich dachte mir so, ey, wir müssen, gerade weil ich einen jungen Partner hatte, der Spielpraxis braucht, wir müssen irgendwie stattfinden und ich muss irgendwie auch meinen Sponsoren gerecht werden. Und dann haben wir eine eigene Liga an den Start gebracht, damals in Düsseldorf, und haben uns da, und ich glaube, da war eigentlich der Knackpunkt von dem, was alles entstanden ist, haben uns damals dafür entschieden, diese Liga, wo auch Profis teilgenommen haben, nicht irgendwie ins Fernsehen zu verkaufen und abends irgendwie Spiele dann auf Sport 1 oder so irgendwie zu zeigen, sondern wir haben uns dafür entschieden, es selber zu produzieren mit den Möglichkeiten, die wir haben, also im Streaming-Bereich. Und das dann interaktiv auf der Plattform Twitch zu machen, weil halt keine Zuschauer erlaubt waren. Ne? So, das war im Wesentlichen die Entstehungsgeschichte, weil danach ist eins zum anderen gekommen. Wir haben mit günstiger Technik, weil wir uns keine teure leisten konnten, im Streaming ein gutes Bild hergestellt. So, und das ist der Punkt, aus dem jetzt plötzlich eine Produktionsfirma entstanden ist, eine Sport-Content-Agentur entstanden ist, eine Eventfirma entstanden ist. Und mittlerweile sind wir irgendwie, ich weiß es gar nicht genau, 60 Angestellte oder sowas, ich glaube, wir haben irgendwie 70 Arbeitsverträge und davon sind dann 55 FTE oder sowas, die daraus entstanden sind. Und im Wesentlichen produzieren wir mittlerweile viele verschiedene Sportprofiligen, weil wir es im Rahmen der Digitalisierung geschafft haben, mit wirklich einfacher Technik ein gutes Bild mit wenig Personal zu einem guten Preis zu produzieren. So, das ist das, warum wir immer wieder wachsen, warum wir auch noch nie Werbung gemacht haben, sondern immer die Kunden zu uns kommen, weil sie alle diesen Need haben. Hey, ich will gar keinen Hochglanz. Ich brauche einfach nur meinen Sport medialisiert und das am besten noch irgendwie jung und dynamisch. Und das ist jetzt sind es 5 Jahre entstanden. Und immer wenn ich drüber rede, verstehe ich auch nicht, warum wir es machen mussten, weil das lag auf der Straße. Ne? Wir hatten keine wenn jetzt nicht sonderlich großes Know-how, wir hatten nur den Mut, auf einer grünen Wiese anzufangen. Und daraus ist jetzt bin ich Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen und irgendwie 70 Arbeitsverträgen. Und ganz ehrlich, Oskar kennt mich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja, ist stark, aber Oskar kennt mich ein bisschen länger. Das war jetzt nicht der Plan, ne? Also ich habe jetzt nicht ein Blatt Papier genommen und gemalt, hey, so sieht's in 5 Jahren aus.
Ja. Aber was es hier halt auch wieder gebraucht hat, war eine kleine Krise, ne? Oskar macht gleich weiter, aber eine kleine Krise, Corona, kleine Anführungszeichen, die dann aber auch wieder euch dazu verholfen hat, eine Lücke zu finden, so.
Ja,
also Krisen sind auch...
Ja, 100%.
Ohne Corona würde ich wahrscheinlich immer noch ein verkappter Beachvolleyball-Profi sein, der irgendwie versucht, sich da selbst zu vermarkten, irgendwelche Beachvolleyball-Camps oder sowas für Hobbyvolleyballer anzubieten. Und jetzt bin ich irgendwie, wie Oskar es ja schon gesagt hat, ne? Also irgendwie so der Lösungsmacher, aber gleichzeitig auch der Albtraum für das ganze Establishment irgendwie im deutschen Sport, aber vor allem auch irgendwie in der Medialisierung davon. Ne? Also ist auch ganz komisch, wenn du mich fragst, arbeite ich im Sport oder in Medien, kann ich das gar nicht so 100% beantworten. Ne? Also es wird, wenn ich mich entscheiden müsste, weiß ich es nicht, ganz ehrlich.
Du hast gerade ganz viele so politische Anknüpfungspunkte auch gemacht. Also ich würde beispielsweise jetzt einfach mal widersprechen und sagen, ja, es lag vieles irgendwie so offensichtlich da, aber wenn man dich länger kennt und weiß, wie du bist, dann bist du jemand, der, sagen wir mal, gerne Dinge, sagen wir mal, disruptiv ändert. So. Und jetzt ist es natürlich, auf der einen Seite habt ihr ein gutes Konzept gehabt und auf der anderen Seite ist natürlich Sport auch schon relativ close, wenn es um Sportrecht und sowas geht, je nachdem, was du wo streamen darfst. So. Und da habt ihr es, das gehört schon dazu, schon geschafft irgendwie, Sportrecht auf eure Seite zu bekommen und in einem eigentlich, korrigiere mich gerne, aber relativ in der konservativen, relativ engen Bubble mit eurem modernen Konzept irgendwie was zu verändern. So. Und da kannst du halt super, finde ich, den Connex zur Politik schlagen, denn in meiner Wahrnehmung, und ich denke, dir geht's auch so, wird Politik immer so ein bisschen entscheidungsunfähiger. Und es liegen ganz, ganz viele Dinge auf der Hand, die man machen müsste und irgendwie ändern müsste. Teilweise sind sogar Konzepte, die funktionieren würden, dafür da. Ich sage einfach jetzt mal eine Sache, Stichwort Rente. Jetzt sag mal, du so als jemand, der verkrustete Verbandsstrukturen irgendwie so ein bisschen aufgebrochen hat. Das gehört ja dazu, zur Ehrlichkeit. Ja, und es ist ja auch gut, dass es
natürlich
so ist. Gib mal so ein paar Insights, wie du das geschafft hast und was Politik vielleicht davon lernen kann. Weil ich glaube, wenn wir da nicht weiterkommen, in diesem Aufbrechen von Strukturen, dann haben wir auf ganz vielen Ebenen und auch in der Demokratie ein Problem.
Erstmal plus eins, bin ich 100% sicher. Und die Frage ist immer, guck mal, ich komme aus dem Profisport und ich versuche da immer viele, viele Sachen so irgendwie herzuziehen. Ne? Und eins war klar früher, es ging jetzt erstmal um Beachvolleyball. Ne? Wir haben im Beachvolleyball den Showcase gemacht, um dann andere Sportarten irgendwie dafür zu begeistern und unsere Dienstleistungen mittlerweile auch zu verkaufen. Ne? Und im Beachvolleyball war eine Sache klar. Du wirst es gerade in dieser Monokultur Fußball und Entertainment und sonstiges, du wirst es nicht schaffen, Beachvolleyball zu einem medienträchtigen Unternehmen oder zu einer medienträchtigen Unternehmung zu machen. Das heißt, wird keine Medienrechte geben. Es geht da nicht darum, irgendwie Milliardenerlöse über eine Ausschreibung von DAZN oder von irgendwem zu kriegen, sondern wie findet das überhaupt statt und wie kannst du das irgendwie in der Breite zugänglich machen? So, das war das Einzige. Und ich glaube, was wir das als Erstes gemacht haben, ist, was du gerade angesprochen hast, eine krasse Entscheidung getroffen. Nämlich, ich habe immer gesagt, sorry, wenn ich so deutlich sage, ich habe immer gesagt, komm, wir scheißen auf die linearen Medien, weil die sind besetzt. So, da ist ein Kanal, der ist, oder zwei Kanäle oder drei Kanäle, you name it, und die sind voll. Ja, da jetzt gegen viel zu große Gegner zu kämpfen, um sich dort irgendwie Aufmerksamkeit zu erschaffen, hat ja gar keinen Sinn. Lass uns diese Kraft nehmen und die bündeln und versuchen, uns was Eigenes aufzubauen. Mittlerweile ist ja ganz spannend, so, wir streamen natürlich alles weiter auf unseren Kanälen. Die Öffentlich-Rechtlichen kommen aber jetzt mittlerweile und wollen so Highlight-Berichterstattung oder sowas von uns machen. Hätte ich vor 4-5 Jahren niemals geschafft, das denen zu verkaufen und dort Sendezeit zu bekommen. Mittlerweile kommen sie auf uns zu und holen von unseren Turnieren immer wieder Highlights und zeigen die Finalspiele und kommentieren die selber und so. Mittlerweile verkaufe ich ja sogar unsere Redakteure und Kommentatoren sogar in die Öffentlich-Rechtlichen, damit die dort Spiele kommentieren. Heißt aber auch, am Ende ist das eine, du musst wissen, kannst du mit der einen Sache erfolgreich sein, wenn nicht, mach sie einfach gar nicht. So diese Konsequenz, und ich glaube, die fehlt. Und vielleicht, um jetzt nochmal die zweite Frage von dir zu beantworten, die ist aber auch in der Schnelllebigkeit überhaupt nicht möglich. So, guck mal, wie viele Kommunikationskanäle oder Konsumkanäle sind in den letzten 20 Jahren entstanden? Ne? Wie viele? Und zu welchem Zeitpunkt? Ja. Wie viele Wahlen gab es in der Zeit? So, ne? Allein da, du hast nur 5-mal die Chance gefühlt, irgendwas zu ändern, oder 5-mal hast du die Chance, jemandem etwas zu versprechen, was du dann hoffentlich in den nächsten 4 einhalten kannst, wo du nach 2 merkst, oh, jetzt ist nicht mehr genug Zeit und dann bricht's ab. Ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass die Geschwindigkeit in der Zeit, in der wir gerade leben, wie sich die Welt verändert. Ne? Also das Internet hat nun mal die Geschwindigkeit massiv verändert. Ich glaube, dass die Geschwindigkeit viel zu hoch ist für die Entscheidungsprozesse und für die ganzen Rhythmen, die wir sonst in der Regierung haben. Und ich glaube auch, dass wir das klingt jetzt total hart und wahrscheinlich ist das hier am falschen Rest, aber unser Unternehmen wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn ich nicht zum Teil, ohne dass ich jetzt, ich hoffe, ich werde nicht von euch gecancelt, wenn ich nicht zum Teil gewirkt hätte wie so ein Diktator, der einfach Sachen vorgibt. Ja? Weil, Oskar, du kennst mich jetzt seit Jahren. Ich habe Sachen entschieden, ich wusste nicht, ob ich recht habe, ich hatte nur ein gutes Bauchgefühl und ich hatte halt oft am Stück dann wahrscheinlich recht oder habe die richtige Wahl getroffen, aber hätte ich da noch mit Leuten drüber gesprochen oder so, dann wären die Türen nicht aufgegangen beziehungsweise wären nicht lang genug aufgeblieben. Ne? Ich will nicht sagen, dass die Diktatur die richtige Lösung ist, aber Entscheidungsprozesse schneller zu schaffen oder überhaupt mal Entscheidungen zu treffen oder Leute zu enablen, Entscheidungen treffen zu können, das ist schon ein Asset, was uns fehlt. Ne? Weil ehrlich gesagt, in den 4 Jahren, die du jetzt irgendwie regieren kannst oder however, du kriegst doch nichts umgesetzt, schaffst doch nichts.
Ich finde, da sind wir schon genau am richtigen Punkt, weil mich würde jetzt auch mal interessieren, wie du als Sportler und Unternehmer, der ja eigentlich jetzt nicht so viel mit Politik am Hut hat wie wir, auf Politik blickst und wie du in deinem Alltag als Unternehmer zu Politik kommst und wann, wo da die Schnittstellen sind. Und jetzt sind wir hier gerade schon an einem Punkt, wo wir die große Systemfrage so ein bisschen stellen. Ne? Sollten wir seltener oft Wahlen haben? Brauchen wir sowas wie Midterm Elections und einmal irgendwie alle Landtagswahlen zum gleichen Datum oder so? So deep müssen wir jetzt gar nicht rein. ÖRR hattest du angesprochen. Darum vielleicht mal noch davon, also jetzt mal abgesehen davon, was wir schon angesprochen haben, wann kommst du mit Politik in Berührung? Klar, beim Steuerbescheid wahrscheinlich mal, wo man sich dann aufregt.
Ja,
aber was sind sonst noch die Themen, wo du über Politik nachdenkst und wie denkst du dann vielleicht auch über Politik nach? Gibt es vielleicht auch Sachen, wo du gut findest? Kleine Challenge an der Stelle? Oder ist es meistens eher...
Nö, ich finde grundsätzlich viele Sachen, ich finde viele Sachen, die in der Politik passieren, ja auch gut. Wir haben, also, was wir ja oftmals lernen können, finde ich, in der Politik, und das macht jetzt, ich will jetzt überhaupt nicht auf irgendeine Partei beziehen oder sonstiges, ne? Was man, glaube ich, ein bisschen verstehen muss, ist, dass die Leute da, und da sind wir, glaube ich, ganz schlecht drin, so ein Kollektiv vertreten, ne? Oder auch so eine, diese Wenn-Dann-Formeln, die hinter jeder Entscheidung stecken, ne? Und das, ich glaube, da sind wir einfach alle, und das sind natürlich auch die sozialen Medien, die wirklich sehr unreguliert sind oder so, ja, machen ja auch einen unfassbar negativen Job zum Teil, gerade so zu Wahlzeiten oder so. Ich gucke da drauf, weil ich da so ein bisschen, ich verstehe Algorithmen, ich verstehe, was soziale Medien mit jungen Menschen machen, die noch nicht so oft mit Politik in Berührung gekommen sind. So, deswegen gucke ich da drauf, lese mir die Kommentarspalten durch und ehrlich gesagt belustigt mich das ein bisschen, ne? So, weil wenn man wirklich ehrlich Zeit nimmt und 20, 30 Minuten bei jeder Partei oder sonstiges mal einliest, dann weiß man, wofür stehen die. Und dann weiß man am Ende auch, kann ich mich damit vereinen oder nicht. So, ich glaube, vielen jungen Menschen wäre auch mal gut geholfen zu wissen, dass sie sich mit den Werten, die sie mit 20 haben, mit 35 nicht so ganz noch identifizieren. Da verändert sich auch nochmal was in den Lebensphasen. So, ich finde, das ist wichtig. Am Ende sollte man, finde ich, ist es immer ein bisschen zu einseitig gedacht. Und ich glaube, da haben wir ein riesengroßes Problem. Ich habe da letztens drauf geguckt, also sind wir zu dumm oder schafft es die Politik, sich nicht zu erklären? Weil eigentlich sind das doch logische Zusammenhänge. Das sage ich jetzt vielleicht, ja, weil ich jetzt Ende 30 bin und mich damit zum Teil schon mal auseinandergesetzt habe, nicht so tief, wie es müsste. Ich habe auch manchmal ein schlechtes Gewissen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde so, dieses, dass sich jemand, wie jetzt, egal ob es die Regierung ist oder nicht, wenn die sich hinstellen und wirklich mal eine Meinung äußern, dann haben die davor schon 6.000 Sachen beäugt, ne? Und ich finde es immer witzig zu sehen, wie dann einer sagt, nee, aber bei mir im Portemonnaie kommt das nicht an. Ja, Kollege, danke. Aber es gibt Gründe, warum sich jetzt hier Experten darüber Gedanken gemacht haben, ne? Ob das jetzt alles die richtigen Gedanken waren oder nicht. Aber ich glaube, das ist, ich meine, ihr seid ja jetzt dran, ihr versucht das ja irgendwie runterzubrechen oder das irgendwie auch irgendwie greifbar zu machen. Ich habe ein ganz großes Problem damit zu verstehen, wie will man Politik überhaupt verständlich machen? Weil ich glaube, der Großteil wird so, ne? Ja, keine Chance. Keine Chance, wirklich nicht. Und jetzt reden wir, und natürlich kommen die Medien dazu, was klickt sich am meisten Negatives, ne? Also das finde ich ganz, ganz schlimm, weil es gibt ja auch so viele, ich würde sagen, es gibt so viele positive Sachen, über die wir noch nie geredet haben, ne? Die passieren ja auch. Und ich bin ja viel gereist auch in meinem Leben, durch die ganze Welt, als Beachvolleyball-Profi. Das war ein absolutes Privileg. Und ich kann zwei Sachen sagen. Deutschland ist ein verdammt, verdammt gutes Land. So, wir haben es uns wirklich richtig, richtig gut in Deutschland, muss man mal ehrlich sagen. Aber was wir auch haben ist, wir haben die unzufriedenste Gesellschaft. Ja. Wenn du nach Deutschland reinkommst, ist jeder unzufrieden erstmal. Und da frage ich mich immer, wie passt das zusammen? Ey, jeder Externe, der nach Deutschland kommt, sagt, das ist ein unfassbar gutes Land. Jeder, der in Deutschland lebt, sagt, total scheiße. Und da ist doch der Hund begraben, sagt man doch, oder? Aber zumindest in meinem Alter sagt man das, bei euch wahrscheinlich nicht. Aber so, das finde ich ganz erschreckend.
Rede, würde ich sagen. Fühl ich sehr, ja.
Ich glaube, ein Riesenproblem liegt tatsächlich darin, wir haben den Anspruch an Politik, dass sie komplett Transparenz ist. Und das ist, finde ich, etwas sehr, sehr Gutes, weil das aus einer demokratischen Sicht schön ist, wenn eine Bevölkerung daran partizipieren kann, was die Politiker, die da oben in Anführungszeichen entscheiden. Und gleichzeitig hast du so eine Situation, dass du, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, du hast Ausschusssitzungen, du hast Debatten im Bundestag irgendwie da, wo Politik gelebt wird, wo halt nicht mehr der Meinungsaustausch untereinander stattfindet, sondern der Meinungsaustausch für Social Media gemacht wird. Und auf der Ebene, finde ich, kannst du irgendwann keine Debatten mehr führen und dann kommst du auch in dem Thema nicht mehr weiter. Und dann kommen irgendwann auch die Leute zurecht und sagen, okay, ich check auch überhaupt gar nicht mehr, was eigentlich abgeht und was in der Sache ist. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Politik soll transparent sein und Politik muss transparent sein, weil die Macht vom Volk ausgeht. Und auf der anderen Seite ist da kommt die Schnelllebigkeit, die du gerade eben angesprochen hast, ins Spiel. Diese Schnelllebigkeit in Verbindung mit der Transparenz führt dazu, dass du, glaube ich, gar nicht mehr die Zeit hast und die Möglichkeit hast, irgendwie mal auch laut nachzudenken über ein Thema und auch mal gedankenfrei in den Raum zu werfen, ohne dass das direkt zerrissen wird, irgendwie auf Social Media, weil du teilweise gar nicht mehr reagieren kannst. Also Beispiel, du redest was im Bundestag, da wird ein Insta-Live gemacht und das ist halt direkt, wirklich innerhalb von Sekunden für die Welt verfügbar. So, da kannst du keine Gedanken mehr in dem Sinne öffentlich transparent formulieren. Und ich glaube, das ist einer der großen Problemstellungen, die wir so haben. Ja.
Ja, aber was würdest du dagegen sagen? Würdest du sagen, die Debatten dürfen nicht mehr öffentlich stattfinden oder dürfen nicht mehr medialisiert werden? So, das ist ja auch nicht die richtige Lösung, oder? Also das würde ja. Oder du anonymisierst, vielleicht mal kontrastieren, da waren wir vorhin, du anonymisierst die Debatten und die Entscheidungen komplett im Sinne von nicht die Person hat das gesagt, die Person oder sonstiges, sondern du anonymisierst es so, dass du sagst, natürlich hat die Partei diese Bedenken zum Besten gegeben, diese und es ist im Wesentlichen am besten einfach runtergeschriebene Zusammenfassung, damit die Leute sich zumindest mal den ganzen Kontext durchziehen müssen und nicht aus einer 6-Stunden-Debatte. Ich habe gerade einmal das Wort Diktatur in einem falschen Halbsatz genannt, ne? So. Wenn du das rausnimmst nur, ne? Ja. Kannst du das gegen mich verwenden, wenn du nicht das ganze Format jetzt hier gehört hast. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja gutes Beispiel dafür.
Der Joke ist, das gibt's ja. Phoenix beispielsweise, die machen ja genau das. Die ordnen, die machen Berichterstattung, die ordnen erstmal nicht ein, die machen keine Wertung sozusagen. Aber das zieht halt nicht und da muss Politik dann irgendwann schon den Anspruch haben, auch, ja, und da hast du ja vorhin auch gesagt, besser zu verkaufen, auch was ich mache. Leute wollen ja nicht immer nur Berichterstattung haben, die wollen auch sozusagen einen Mehrwert sozusagen hören von dem, was sie politisch gewählt haben. Ja. Sorry, Helena.
Meine letzten 5 Cent dazu noch. Ich würde hier aber auch Verantwortung vom Souverän erwarten, von uns als Bevölkerung, weil es mich auch extrem stört, die Wahrnehmung, dass die Menschen einfache Lösungen wollen. Einfache Lösungen. Bitte runterbrechen, in 2 Sätzen muss es dastehen. Und in einer komplexen Welt, wie wir sie haben, gibt's halt keine leichten Lösungen. Und das sind eben auch Vorteile, die populistische Parteien haben auf beiden Rändern. Ne? Die haben einfach nicht den Anspruch, eine durchdachte Lösung zu haben, die auch funktioniert, sondern die schreien irgendwas raus, was sich einfach anhört. Und das kommt gut an. Und da will ich auch, also ich denke, Politik hat da auch was an sich zu verändern. Ich wäre, wie gesagt, offen für Midterm-Elections, weniger Wahlen. Es geht mir total auf die Nerven, dass alle paar Wochen irgendwo gewählt wird. Aber eben auch, wir müssen der Bevölkerung klar machen, dass wir auch eine Verantwortung haben. Also hier wieder teilweise einfach irgendwelche einfachen Chimären angebetet werden, wo ich mir denke, ey Leute, denkt mal bis 3. Also das muss ich an der Stelle auch einmal sagen.
Ja, aber dann müssen wir vielleicht auch, Das ist halt extrem, ne? In einer Zeit, wo diese Schere zwischen, und das ist auch immer, das, ich glaube, die größte Debatte ist ja auch, wir tun ja auch so, oder größte ist Quatsch, ne, aber dass die Schere zwischen Reich und Arm weiter aufgeht, ist doch völlig logisch. So, und also für mich völlig logisch. Du kannst es ja in der heutigen Zeit, wie willst du das denn aufholen? Ich meine, am Ende, oder wie willst du das, gerade in der Internationalisierung zur Not, gibt es immer ein reicheres Unternehmen aus den USA oder sonstiges, die irgendwie schneller wachsen, weil sie mehr Möglichkeiten haben. Und wenn sie mehr Möglichkeiten und mehr Power haben, so ist es bei uns mittlerweile auch. Ich kann mal ohne Probleme sagen, hey, liebe Sportart, dich finde ich interessant. Ich produziere dir die ersten 3 Events kostenlos, aber du strahlst es auf meinem Sender aus. Und dann sagen die, super, ich kriege 3 Events medialisiert, klasse, kann ich machen. Ja, ich bin ja in einer Nische jetzt mit meinem Unternehmen gefühlt auch schon nochmal der Potentere gegenüber anderen, die jetzt gerade irgendwie reinkommen wollen. Ja, so das ist, und das gibt's, ich sag nur, das gibt's wirklich überall. Und da allen Leuten das gerecht zu machen und auch diese Grenze, ich glaube, wir müssten es schaffen, und das ist auch wieder so Kommentarspalten-Thematik, ne, wir müssten es auch schaffen, weil am Ende, wie oft kam immer diese Diskussion jetzt bei der letzten Bundestagswahl, irgendwie x Prozent wählen blau und dabei aber x, so viel Prozent wählen sie aber auch nicht. Ja, so in die Richtung zum Beispiel. Ne? hat er immer das erste gehört, das zweite nicht. Und darauf hat man sich immer total gepolt, ne? Weil ich finde auch immer, ich meine, Oskar kennt das so, wie viele negative Kommentare kriege ich über unsere Sportberichterstattung auf den sozialen Medien?
1, 2.
Etliche. Ja, wie viele davon haben mich ernsthaft interessiert? 0,x%, so, ne? Und ich glaube, das muss man auch schaffen. Und das heißt, im Wesentlichen, ich glaube einfach, dass die Politik in der Kommunikation, wie sie da ist, und dann sind wir wieder beim Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich nämlich auch, dass die nicht in der Lage sind, die aktuellen Kommunikationskanäle zu kontrollieren. Und das schürt, glaube ich, diese Dummheit und diese Schere immer weiter. Also, das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Das ist aber eine
Art. Kannst du mal ÖRR mal reingehen, Oskar, nochmal?
Bitte.
Wenn wir gerade schon da sind an der Stelle. Jetzt hättest du es angesprochen, so ÖRR. Lass uns das mal anpacken, das Thema. Findest du, der ÖRR ist geradezu aufgebläht? Findest du, da müsste man jetzt mal ran? Findest du, der hat zu viele Aufgaben, die eigentlich nicht seine Funktion sind? Irgendwie Rote Rosen, Florian Silbereisen und Co. So, stört dich das? Glaubst du, da müssen wir mal was machen an der GEZ-Gebühr und so?
Ich würde jetzt nicht sagen, man muss die GEZ-Gebühr abschaffen. Ich glaube, man kann die sinnvoller einsetzen, so würde ich es mal formulieren. Weil wenn sie jetzt erstmal da ist, ich glaube, dass jeder, in Deutschland ist noch keiner daran gestorben, dass es eine GEZ-Gebühr gibt. So. Ja? Und in anderen Ländern sterben Leute, obwohl es keine gibt. Demnach wird nicht die GEZ-Gebühr dafür ausschlaggebend, dass es uns schlecht oder gut geht. Die Frage ist, was macht man mit der Kohle, ne? Und ich kenne das ja jetzt aus der Sportberichterstattung und wie diese Sachen hergestellt werden und so. Das wird jetzt auch nicht sonderlich effizient eingesetzt, das Geld. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, aber die Frage kann ich auch nicht beantworten. So, was ist denn, wenn man sich das mal genau anguckt, was sind die Grundfeste oder die Grundideen des Öffentlich-Rechtlichen, irgendwie zu bilden, zu unterhalten, ne? Und die Leute zu, so, die Frage ist ja, nehmen wir diese Milliarden noch in die Hand, um dieser, klar, man kann auch sagen, wächst sich raus, weil der demografische Wandel ist irgendwann da. Die Leute, die Silbereisen und Co. und was auch immer gucken, die sterben uns ja bald weg. Ja, man könnte das aussitzen. Man könnte aber auch sagen, ich glaube, es geht auch keinem super viel schlechter, wenn die Kohle da rein jetzt nicht mehr investiert wird. Ne? Und dann ist halt auch die Frage, ich habe manchmal das Gefühl, die müssen so ihren Sender 24/7 füllen mit irgendeinem Müll. Ne? So, lass es doch. Also, ich will jetzt nicht sagen, mach es zu, aber du kannst doch zur Not, mach eine Sendung, sieh zu, dass du, wenn wie in Krisenzeiten, so, da hast du Leute, die informieren, wenn was Wichtiges ist, ja, dann wird es auch gleichzeitig distribuiert auf diese Fast Channel und nicht auf das lineare Fernsehen, sondern auf Fast Channel im Sinne von Social Media und so. Und wenn etwas Wichtiges reinkommt, dann spielst du es halt ein und ansonsten hast du einen 4-5-Stunden-Loop mit wichtigen Sachen oder du hast Live-Events, die für dich relevant sind. Und da sind wir dann wieder sehr schnell beim Sport, ne? So, weil der Sport findet ja dann, sehen wir jetzt bei den Olympischen Spielen zum Beispiel ja gerade wieder, findet ja schon statt und schafft es ja dann auch mal, die Medien so ein bisschen zu überlagern. Ne? Also ich habe jetzt gefühlt seit 10, 12 Tagen, vielleicht lebe ich auch zu sehr in der Bubble, aber ich habe nur Olympia-Content irgendwie bei mir drin. Ne? Und das gibt's ja einen Grund für. So. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass es solche Sportarten oder solche Sportevents so viel öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen, dass es dann das noch gibt. Oder wir hatten auch Ende Januar noch Handball-EM. Ne? Ist ja genau das Gleiche. Wurde auch im Öffentlich-Rechtlichen übertragen, hatte irgendwie 50% Einschaltquote da an dem Sonntagnachmittag. Das war nicht nur die Florian Silbereisen-Gucker von Sonntagmorgen oder so. Ne? Aber ich würde es sinnvoller einsetzen. Und ich glaube, da müsste man mal einen Cut machen. Man müsste 20% die Kohle, was auch Vorschlag von mir. Könnt ihr durchsetzen. Ja. Ja. 20% der Kohle, die da rausgeworfen wird, einfach mal nehmen, Leute hinsetzen und sagen, ihr habt jetzt dieses Geld, wie würdet ihr das aufbauen? Ihr habt 2 Jahre Zeit, um die Öffentlich-Rechtlichen mit den Grundstrukturen, also mit den Aufgaben, die es hat, zu ersetzen. In 2 Jahren werden die anderen abgeschafft. Also muss eine Parallelstruktur aufbauen und dann einen Cut setzen. Das ist möglich, weil 20% einsparen kannst du safe. Hundertprozentig.
Wir müssen den mutigen Politiker finden, Oskar, der sich das traut.
Genau, aber das ist ja genau das Thema. Also diese Kommission, diesen Rat, ich weiß nicht mehr, mir ist der Name entfallen, aber es gibt ja genau sozusagen ein Gremium, das genau diese Aufgabe hat, den ÖR zu reformieren. Und da sind wir wieder bei dieser scheiß Entscheidungsunfähigkeit, weil sich dass die Politik nicht auf eine, sagen wir mal, Entscheidung, und die ziehen wir jetzt durch, einigen kann. Das ist das Problem. Und das ist beim ÖR leider exakt genauso. So, und es ist krank. Also mein liebstes Beispiel ist immer, beim Sport ist es genauso, aber du hast jetzt bei einer Partei den Bundesparteitag und da stehen wirklich die Ü-Wagen von Phoenix, ZDF und der ARD nebeneinander. Die produzieren alle das gleiche Signal für unterschiedliche Sender. Und die haben sogar, also man könnte jetzt denken, die produzieren das nur und senden das woanders hin. Nein, die haben auch jeweils Kamerateams dabei, wo ich mir irgendwann an den Kopf fasse und ey gut, dann können wir es halt bleiben lassen. Na gut, sorry für den Rant.
Das heißt, du kannst mehr als 20% sparen, das wolltest du gerade sagen, ne? Weil das ist wirklich absoluter Unfug.
Genau,
also
das wollte ich
im Sport
sagen.
Ist es so, da kann man sich vom Sport, glaube ich, ausnahmsweise mal was abgucken. Du produzierst ein Bild, ein Worldfeed und den kannst du jedem geben und er kann dann damit die redaktionelle Arbeit machen, die er möchte. So, das ist einfacher. Punkt.
Ja. Es geht ja auch so weit, irgendwie Melanie Ammann vom Spiegel hat mal erzählt, sie wurde dann von XSWRs angerufen, also von 5 verschiedenen SWR-Sendern, um quasi das gleiche Statement zu bekommen, aber sie muss es bitte anders ausdrücken, weil es kann ja nicht überall das Gleiche stehen. Das ist so gaga. Ja.
Aber das ist auch wieder ein Beispiel bei uns, ist diese, wir sind in den verschiedenen Regionen in Deutschland mit den Sportveranstaltungen und dann kommt das WDR, NDR, Bayerischer Rundfunk, kommen auf uns zu und sagen, hey, wir wollen gerne die, dann sage ich, pass auf, super, ist aber total viel Aufwand, das mit euch allen abzustempeln. Ich gehe mal zu Sport A, nach oben, ja, dann können die nämlich nach unten verteilen und sag denen, hier ist unser Produkt. Ja, ist kein Interesse dran. Ich sag, doch, hier sind die E-Mails von den Leuten. Ich habe mit allen gesprochen, die haben da Interesse dran. Ja gut, da müssten wir mal, du kommst nie durch dieses System durch. Das sind einfach autarke Systeme und deswegen sage ich ja, du kannst die, also es sind Parallelstrukturen, die es schon gibt. Und ich glaube, wenn du einmal ein bisschen Parallelstruktur wegnimmst und eine ganzheitliche Parallelstruktur baust, weil genug Kohle ist dafür da, dann wäre da vielen geholfen. Dann wäre das viel effizienter. Und dann könnte man auch mal ein paar Sachen könnte man auch einfach mal streichen. Finde ich auch. Also ist schon sinnvoll. Ja.
Was mich immer so, ich mache jetzt einen kurzen Cut, damit es nicht zu lang wird. Was ich immer so ein bisschen bei
Entschuldigung, ich rede immer so viel, ne? Verzeihung.
Bei euch in der Firma, da sind extrem viele junge Menschen und eine extrem hohe Talentdichte ist sozusagen auf einem ganz engen Raum irgendwie vorhanden. Und was denkst du, Stichwort Talentdichte, Stichwort Leistungsbereitschaft, was kann Politik davon lernen? Und dann die zweite Anschlussfrage, das ist, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Wie blickst du auf die Leistungsfähigkeit und die Arbeitsmoral von der Gen Z und Folgenden? Wir haben schon wilde Diskussionen geführt, aber ich mache das auch gerne nochmal. Deswegen würde mich dein Take dazu meinen.
Lifestyle-Teilzeit und so.
Ja, das sind gute Stichworte, die liebe ich. Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Also die erste Frage, die finde ich spannend. Am Ende, auch da, es ist wie im Profisport. So, wie entsteht Qualität? Wie kannst du miteinander trainieren? Ne? Du trainierst, im Profisport trainierst du, indem sich jeden Tag Menschen mit dem ähnlichen Talent oder ähnlichen Ausprägungsgraden treffen, mit dem Bewusstsein, sie wollen ein Stück besser werden. Die wollen etwas erschaffen. Entweder Erfolg, eine Meisterschaft, individuelle Klasse oder sonstiges. Das passiert im Sport. Das passiert jeden Morgen. Du kommst zum Training und bist in einer kleinen Gruppe von Leuten, die selber oder als Team besser werden wollen. Das steht über allem, meiner Meinung nach. Ja. Und wir haben das Unternehmen ja auch so aufgebaut. Es gibt viele Produktionsfirmen, die ja sehr viel mit Freelancern arbeiten. Klar, wir können nicht ohne Freelancer arbeiten, aber wir haben es geschafft, über unsere Aufträge ein Kernteam zu haben, welches halt ganzjährig miteinander arbeitet und aufeinander arbeitet. Ne? So. Es hat den Vorteil, dass da irgendwie Qualität entsteht und dass man auch immer mal wieder eine Extrameile gehen kann, um etwas Neues zu erschaffen und nicht nur um das Tagesgeschäft zu erledigen. So. Das ist das, ehrlich gesagt, auch das Geheimnis unserer Firma. Das war mir von Anfang an klar, dass du mit hoher Talentdichte auf engem Raum hochfrequent arbeiten muss, um Qualität zu erschaffen. So, das ist der Satz, den du aus dem Sport einfach 1:1 übertragen kannst, weil das ist ja auch ist in Unternehmen so. Jetzt kickt aber, du hast völlig recht, jetzt kickt natürlich die, was war gerade Life-Life-Balance oder was war das?
Lifestyle-Teilzeit ist doch gerade das Ding, oder?
Ich weiß nicht. Ja, ich verstehe. Also ich merke, dass bei mir, ich versuche mich immer rauszuziehen aus meinem eigenen Sumpf des Konsumverhaltens, ne, den ich habe. Und ich merke ja, dass die, und das sind, sorry, wir können da alle drum herum gehen, die sozialen Kanäle, die haben uns alle sowas von in der Hand, die Algorithmen. Ja. Wir sind, die Verweildauer auf diesen Endgeräten ist einfach unfassbar, was wir da eingespielt werden, wie gut diese Algorithmen zum Teil sind. Ich war jetzt kürzlich im Skiurlaub, plötzlich habe ich das Gefühl, ich muss mir neue Ski kaufen. So, weißt du, ich muss nächste Woche wieder hin, weil der hat mir noch einen Tipp gegeben, weil ich unbedingt, also so bescheuert. Also ich habe das Gefühl, irgendwie das Unterbewusste, ich kann das aber steuern, dass ich das natürlich nicht mache, weil ich habe zu Hause ein Unternehmen zu führen, so, ne? Das ist halt eine andere Nummer. Ich kann aber jeden verstehen, ich kann das nachvollziehen, wie das passiert, dass diese Leute, die normalen Angestellten, das nicht können. So. Und ich glaube auch, dass die, wie alt seid ihr genau? Sorry, was ist, weil ich, egal, ich, Mitte 20 ist gerade am allerschlimmsten, kann ich euch offen sagen. Ich sag die 25-Jährigen, so 25, 24 bis 26-Jährigen, das sind die, die noch nicht reflektiert genug mit dem Umgang dieser Algorithmen umgegangen sind. So. Und die werden jetzt gerade auch, und das ist ganz spannend, die werden jetzt zum Teil auch aus der Uni gespült und so. Und das Wahnsinn, mit welchen Anforderungen oder mit welchen Ansprüchen du da als Arbeitgeber irgendwie konfrontiert wirst. Ne? Weil ehrlich, und das meine ich 100% ernst, die Welt hat sich ja fundamental verändert, seitdem wir in die Uni gegangen sind. Die Uni, wo sie ihnen etwas gelehrt wurde, war ja überhaupt nicht darauf vorbereitet, was jetzt in den letzten 5 Jahren passiert ist. Haben die Sachen gelernt, die du vor 10 Jahren schon nicht mehr brauchtest und kommen jetzt aber mit einem Selbstverständnis auf den Arbeitsmarkt, mir wirklich erklären zu müssen, dass sie das und das und das können und das an Geld wert sind. Das ist schon hart. Also ich bin da sehr direkt und sage den Leuten noch eine klare Meinung. Oftmals ist es dann auch so, dass die Menschen dann trotzdem gerne bei uns arbeiten wollen, aber dann halt zu den Bedingungen und den Voraussetzungen, die ich dann vorgebe. Aber viele gehen dann auch weg und hoffen, dass sie woanders irgendwie grünes Licht kriegen. Und ich glaube, bei uns ist es sogar nicht mal so schlimm wie bei ganz vielen anderen Unternehmen. Ich glaube, dass das erschreckend ist. Und was jetzt gerade die große Debatte ist ja so, ich meine, wer kriegt, ist nicht sogar Friedrich Merz selber, der immer auf die Fresse kriegt dafür, dass er sagt, wir müssen jetzt mal wieder arbeiten und so weiter und sowas alles, der kriegt ja dafür. Ich glaube, ich weiß, was er damit sagen möchte. Ich glaube, es kommt nur nie richtig an, weil ich habe auch das Gefühl, was ganz extrem ist, ist die Tendenz, und das ist selbst bei uns so, wenn du bis Donnerstagmittag keinen mehr erreicht hast, dann erreichst du den nicht mehr, weil Freitag sind alle zu Hause. Da machen die höchstens noch ihr Postfach leer, aber sie fangen nichts Neues mehr an. Das heißt, ein Termin für die nächste Woche wird erst am Montag vereinbart. So ungefähr. Ja? Ja. Also ist so Vogel und diese Tendenz, dann überlegt man, dann sind wir nämlich nicht mehr bei einer 5-Tage-Woche oder bei der, die alle so woke cool finden wollen, einer 4-Tage-Woche. Da sind wir eh schon, nur dass sie noch nicht ausgesprochen ist. Sondern wir sind ja quasi bei einer 3,5-Tage-Woche. Und wenn ich dann noch angucke, dass die Leute montags gefühlt vor 14 Uhr, ich kann das ja in meinem eigenen Postfach festmachen oder in meinem eigenen Slack-Channel oder sonstiges, wenn ich überlege, dass wir montags mittags anfangen, Sachen zu erschaffen, uns wirklich damit zu beschäftigen, woran wir arbeiten, wofür wir unser Geld kriegen, ja, und donnerstags mittags quasi schon damit aufhören. Wovon reden wir denn dann?
Eine halbe Woche. Also,
ja. Ja, genau. Wir reden im Wesentlichen von einem 20-Stunden-Job, den der Vollzeitangestellte gerade macht. Und da haben uns alle irgendwie so gegenseitig reingeredet. So, ich kriege auch oftmals dieses, wenn ich den freitags die Anfrage schicke, dann geht die manchmal unter. So, seit wann geht denn eine E-Mail unter, wenn du deinen Job gut machen willst? So, und zur Not haust du den halt auch mal an. Dann rufst du den Montagmorgen an und sagst, ich habe dir Freitag eine E-Mail geschrieben, ich dachte, ich kriege noch eine Antwort. Kannst du mir da kurz oder so, weiß nicht was. Diese Sachen sind tot, ne? Und ich glaube auch ohne Spaß, was ich auch. Das nehme ich immer so ein bisschen satiremäßig mit rein. Ich glaube, auch telefonieren sollte mal wieder in werden. Weil wir telefonieren ja nicht mehr. Wir nehmen ja unser scheiß Handy nicht mehr in die Hand und rufen einfach mal jemanden an, von dem wir was wollen. Sondern wir schreiben dem eine E-Mail, dann warten wir eine Woche, dass er nicht auf die E-Mail geantwortet hat, weil er sein E-Mail-Postfach nicht im Griff hat. So, ja. Dann schreiben wir ihm nochmal eine E-Mail, wir rufen ihn wieder nicht an. Und dann verläuft sich das auch. Dann hat sich das quasi erledigt. Ne? Und das sind so die Themen. Und das ist ja bei uns noch, wir erschaffen ja noch Sachen und fassen noch Sachen. Wir sind ja quasi noch Handwerker in Produktion, im Eventbereich zum Teil. Ne? Aber wenn ich mir überlege, wenn du wirklich einfach nur einen PC-Job hast, ausschließlich, oder die Firma größtenteils am PC arbeitet, dann ist die Effizienz und das Bewusstsein der Leute, was sie überhaupt arbeiten müssen, um dieses Geld zu rechtfertigen, was der Arbeitgeber ihnen da in den Rachen steckt, das Bewusstsein ist null ausgeprägt mehr. Und ich weiß auch nicht, aber da kann ich euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man das zurückkriegen kann. No.
Darf ich dich da challengen? No,
gerne.
Bevor wir ein Spiel spielen, Oskar, noch eine kleine Challenge darauf, weil, also ich sehe mich jetzt als Positivbeispiel, ich bin 26 und ich hab keine Delulu-Vorstellung meines Arbeitgebers. Ja. aber ich bin auch gefangen im Algorithmus, also das habe ich auch nicht im Griff. Aber ich erlebe schon auch junge Leute, die gut ausgebildet sind, die sich aber teilweise eher fragen, lohnt sich fleißig sein eigentlich noch? Lohnt sich das, dass ich mich gut ausbilden lasse, um dann die Hoffnung zu haben, einen guten Job zu haben, aus der ich mir dann irgendwann mein Eigenheim finanzieren kann und sonst was? Und diese Hoffnung, wenn wir ehrlich sind, die nimmt ja schon ab. Also ich erlebe in meinem Umfeld, dass die Leute sich schon eher Sorgen machen, die jungen Leute, lohnt sich das jetzt hier noch und so. Und kannst du das nachvollziehen oder gar nicht? Ich sehe, du runzelst die Stirn, ja?
Ich ergänze noch kurz was dazu. Und diese, sagen wir mal, empirische Vermutung, die du gerade äußerst, Helena, die lässt sich sogar belegen tatsächlich. Die Ludwig-Erhard-Stiftung hat eine interessante Studie gemacht, wo einfach die Hälfte der jungen Menschen sorgen, ja, sie haben irgendwie keine Ahnung, ob es sich lohnt, noch in Deutschland eine berufliche Zukunft zu haben und ob sie nicht, sagen wir mal, ins europäische Ausland einfach abwandern, weil sie da irgendwie bessere Chancen sehen, für sich erfolgreicher zu werden. Und das ist schon eine Entwicklung, die ist da, die lässt sich belegen. Da würde mich mal.
Aber wohin wollen die dann? Also jetzt mal wirklich, wohin wollen die dann und welche Länder haben nicht dieselben Themen oder vergleichbare? Also die Gegenfrage muss ja auch erlaubt sein.
Schweiz, ne? Also ja, Einkommensteuer ist halt schon ein Thema. Ne?
Schweiz auch, ja, aber gut, also Steuern, ganz viel Skandinavien, ganz viel Baltikum. Tatsächlich.
Ja, okay. Ja, dann ist aber erstmal, also ich meine, die nehmen auch nicht 40 Millionen frustrierte junge Deutsche auf, so, ne? Das wird nicht funktionieren. Auch diese Länder sind ja auch deswegen wirtschaftlich erfolgreich, weil sie sehr gut darauf geachtet haben, wer was macht und wie gut. Und das in der Vergangenheit, da bin ich der festen Überzeugung.
100%.
Das heißt, dieser Wunsch, Leute, die sich darüber Gedanken machen, zu denken, also wenn ich das hier, also ich würde das, überleg mal, was die Leute sagen, die das da eigentlich zum Besten geben. Hey, ich bin eigentlich voll der Macher und ich bin Juwel. Ich bin absolutes Juwel, aber in Deutschland wird das Juwel nicht genügend wertgeschätzt. Deswegen gehe ich mit meiner Goldmine woanders hin. Und das sagen wie viele Millionen in Deutschland? Das ist doch Bullshit. Sorry, das kann ja auch nicht stimmen. Also das ist ja, die Wahrheit, für ein paar Leute wird das hundertprozentig so sein, ne? Aber bei ein paar Leuten ist das natürlich auch völlig vermessen. Das ist ja einfach nur eine Komfortzone-Ausrede zu sagen, also ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich habe mich letztens mit meinem Onkel unterhalten und ich glaube, das lohnt sich gar nicht, das überhaupt anzufangen. Also Sachen nicht anzufangen hat sich noch nie gelohnt, ganz ehrlich. Ja, und ich glaube auch, dass wir, es gibt genügend Beispiele, wo wir, und gerade in dem internationalen Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, wenn du gut bist in einer Branche oder in einem Job und diese Branche internationale Konkurrenten hat oder sogar dass die Firma, für die du arbeitest, sogar international operiert, dann kann es so schnell gehen, wenn du 2-3 Jahre gute Arbeit machst, dass du dann im Ausland deine Erfahrungen machst und im Ausland wohnst und im Ausland dein Geld verdienst und im Ausland dein Seelenheil findest oder sonstiges. Also das ist ja, die Chance war ja noch nie größer. Also diese Ausrede derer, die gar nicht erst anfangen, das kann ich nicht akzeptieren. Sorry, das ist ja Quatsch. So, und das ist jetzt, also klar sind das, vielleicht sind das Leute aus unteren Bildungsschichten oder weiß nicht was, aber du kannst mir jetzt auch nicht erzählen, dass irgendwelche einfacheren Jobs oder beziehungsweise nicht so horrend bezahlt oder keine großen Karrierechancen, sondern dass die dann ein besseres Leben in einem anderen europäischen Ausland führen. Das sind sie auch in der unteren Schicht. Sorry, das ist nicht böse gemeint, ja. Also dieses nicht anfangen können aus der Komfortzone, das finde ich hart. Und ich persönlich, jetzt bin ich natürlich Ende 30, ne, muss man ganz klar sagen, alle meine Freunde, mit denen ich früher in der Schule war, mein Abitur gemacht habe, die haben alle einen guten Job und die waren alle irgendwann in der Situation zu überlegen, wollen die einen sehr guten oder wollen sie ihre Familie gründen und ein gutes Leben führen. Und ein gutes, kein sehr, sehr gutes, aber ein gutes. Ja. Die haben die Entscheidung dann so getroffen. Ich glaube, ein großes Problem, was wir mittlerweile haben, das ist aber auch wieder Algorithmus geprägt, ne? Man denkt, man ist nur erfolgreich, wenn man in, keine Ahnung, in St. Anton die Shampoosflaschen köpft und in der Woche danach irgendwie beim Super Bowl in der ersten Reihe sitzt, ne? Weil dann hat man es geschafft. Und die Leute müssen auch mal verstehen, dass diese Menschen das nicht in einer, meistens nicht in einem Lebensabschnitt geschafft haben, nämlich nicht nur in einem Leben, sondern das sind Leute, die entweder in superreiche Familien geboren wurden oder die einfach nur ein Lucky Shot waren, aber dann ist es ein prozentualer Anteil von was? 0,00001% der Menschen, die sich das erlauben können?
Ja.
Also ich finde immer so, man muss auch wissen, was man erreichen kann, ne? So. Werde ich irgendwann, man könnte jetzt auch sagen, ey, boah, der Walkenhorst, der labert jetzt so einen Scheiß, weil er hat leicht reden, der hat jetzt in den letzten Jahren was erschaffen und der wird irgendwie immer wieder auf die Füße fallen. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch, Oskar, du kannst wahrscheinlich bestätigen, ich habe auch hart gearbeitet und bin viel Risiko gegangen, muss man auch ganz klar sagen. Jetzt nicht 20 Jahre, sondern 5, 6, das stimmt. Und mittlerweile zahlt sich das aus, so. Ich fühle mich so gesettelt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben keine existenziellen Ängste mehr, weil ich weiß, dass wenn die Firma vor die Hunde geht, mit dem, was ich in den letzten 5 Jahren gearbeitet habe, würde ich einen guten Job kriegen.
Ja.
Aber ich bin jetzt 37 und habe, seitdem ich 18 bin, im Wesentlichen immer im Risiko gelebt, nach etwas hinterherzuhecheln in der Hoffnung, dass ich in irgendetwas so gut bin, dass ich damit erfolgreich bin. So, und das, glaube ich, machen ganz viele von denen, die du jetzt gerade angesprochen hast, machen das nicht. Und mit denen habe ich auch ehrlich gesagt ich habe da auch kein Mitleid, weil wenn du es nicht angefangen hast zu versuchen, dann steht dir meiner Meinung nach nicht zu nörgeln. Das ist meine feste Überzeugung.
Stabiles, sorry, Mindset. Das, ja, aber das wird, ja, das würde vielen Leuten helfen, glaube ich.
Ja, aber warum nörgeln wir denn? So nochmal, ich werde es jetzt nochmal. Deutschland ist ein verdammt gutes Land. Und wenn du hier arbeitest, und selbst wenn du einen Job machst, wo du nicht deine 3 Hobbys finanzieren kannst, so, dann hast du halt entscheid dich für 2 von 3 und arbeite nebenher noch ein bisschen woanders oder engagiere dich da oder mach Trainer in einem Sportverein oder weiß nicht was, verdienst da noch eine Übungsleiterpauschale zu, weil damit kannst du noch einmal mehr im Urlaub fahren im Jahr. Weißt du, so, das sind doch auch Ziele. Wo ist das Problem? Und das sind doch auch Schritte, die man machen kann. Und die sind so greifbar und so nah. Verstehe ich nicht, warum man die nicht angeht. Sorry. Feste Überzeugung.
Sehr schön. Helena, willst du noch deine sportökonomische Frage stellen?
Haben wir noch Zeit?
Oha. Haben wir.
Ja, vielleicht auch an euch beide tatsächlich.
Also kompletter Themensprung, aber wir machen das jetzt noch.
Okay, warte, ich
wenn man schon mal einen Sportler mal am Start hat. ist aber auch nur da hat man, glaube ich, einfach nur eine persönliche Meinung dazu. Da geht es jetzt gar nicht um irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen. Aber ich habe mal mitbekommen und gelernt, und das fand ich sehr interessant, dass The Land of the Free, die USA, in einem Punkt weniger kapitalistisch ist als Deutschland. Und zwar, wenn es um Spitzengehälter im Profisport geht. Weil die USA ja tatsächlich Gehälter deckelt. In Deutschland wird es nicht gemacht. Und ich frage mich tatsächlich, seitdem ich das gehört habe, ist es falsch, dass wir das in Deutschland nicht machen? Und es ist jetzt wirklich nur, ich finde, da kann man nur mit einer persönlichen Meinung drauf antworten. Weil wie seht ihr das? Findet ihr das ungerecht, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, mehrere Millionen ein Fußballer bekommt oder so? Oder ja, ist es in Ordnung, so wie es ist?
Jetzt muss man dazu sagen, also ich war nie einer, der sich beschwert hat, dass Fußballer mehr verdienen als ein Volleyballer oder so, weil wenn im Fußball mehr Geld ist, dann kann da auch mehr ausgegeben werden. Ne? Das ist jetzt erstmal vorweggeschickt und das ist ja auch ganz normal. Du meinst ja die sogenannte Salary Cap in den USA, wo ein Team x Millionen Euro zur Verfügung hat, um sein Team zusammenzustellen. Ne? Das ist ja ein grundsätzliches Thema, da muss man aber auch anfangen dann. Das sind ja Franchises. So, Franchises sind keine, das sind halt eigene, das sind ja im Wesentlichen eigene Unternehmen, die versuchen, irgendwie erfolgreich zu werden. Und damit die Liga spannend bleibt, haben die eine Salary Cap drin, um zur Not. Und dann gibt es ein Draft-System, wo dann die schlechtesten Teams die besten Spieler picken können, damit sie die besten Nachwuchsspieler kriegen und so weiter. Die Amis haben ein grundsätzlich anderes Sportsystem. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, wir versuchen ja, und das ist auch wieder die Verwässerung bei uns im Land, und das ist nicht schlimm, das ist eine Entscheidung. Wir versuchen ja noch eine vierte Liga und noch eine fünfte Liga und da können die Leute noch engagiert sein und so. In den USA bist du ein guter Sportler in der Schule und wenn du sehr gut bist, kommst du in eine Liga und verdienst Millionen. Und wenn nicht, dann musst du deinen Sport auf der Straße ausüben. In Deutschland bist du vielleicht gut, vielleicht sehr gut, verdienst irgendwann dein Geld damit oder vielleicht auch gutes Geld damit, wenn du ein Fußballer bist oder so. Aber du könntest theoretisch auch noch in der Landesliga an so einem Ligabetrieb teilnehmen. Ne? So. Das ist halt das System. Hat bei uns aber auch den Nachteil, dass alle, die eigentlich alle potenziellen Möchtegern-Fußballer, die es nicht geschafft haben, aktuell noch selber Fußball spielen, zu einer Zeit, wo die Bundesliga spielt. Genauso im Volleyball. Wenn du nicht in die Bundesliga geschafft hast, dann spielst du Regionalliga oder sonstiges, was ambitionierter Hobbysport ist, nicht bezahlt oder so, spielst du Regionalliga parallel zur Bundesliga. Das heißt, das Konsumverhalten der Franchises oder der ersten Liga wächst nicht weiter, weil die es nicht mal schaffen, ihre eigene Bubble zu erreichen, medial. Und dadurch krankt halt das ganze System. Deswegen ist es so ein Grundsatzprinzip, ne? Und ich bin auch ganz sicher, dass die Leute, die sich in der amerikanischen Profiliga als Profi betiteln können, ich sag mal so, denen geht's allen auch nicht so schlecht, ne? Ob die jetzt Minimum irgendwie Salary kriegen oder nicht, das ist schon ganz gut. Plus, und das ist ja mittlerweile auch so, wenn man ein professioneller Athlet ist und das ganzheitlich sieht, dann kann man seine Einnahmen auch nebenher machen, ne? Tennisspieler, ein gutes Beispiel. Ich glaube, Tennisspielerinnen habe ich letztens geguckt. Die besten Tennisspielerinnen verdienen ein bis zu zehnfaches von dem, was sie am Preisgeld im Jahr verdienen, mit Werbeeinnahmen, weil sie Testimonials sind. So, und das können andere US-Sportler natürlich auch. Ne? Und ob ein Tom Brady in seiner 20. Saison jetzt 10 oder 50 Millionen Euro verdient, ist dem relativ egal, weil der parallel noch Werbedeals für X hat und weiß, dass er danach bei Fox Sports oder sowas einen sechsstelligen Millionenvertrag unterschreibt als Experte. Deswegen ist das so ein bisschen, hinkt so ein bisschen. Ne? Aber es zeigt, glaube ich, ganz gut, wo wir den Unterschied zwischen USA und Deutschland. In den USA wird da nämlich doch die Spitze nur gefördert. Also es wird alle Kohle in die Spitze gelegt. Dadurch sind die Sportsysteme auch besser, beziehungsweise die Sportstätten auch besser. Und wir haben halt in jedem kleinen Dorf eine solide Sportstätte und damit jeder ein bisschen Sport machen kann in der Vereinsstruktur. Finde ich nicht verkehrt, ist aber im Spitzensport eher, also zeigt sich ja jetzt auch, dass wir nicht konkurrenzfähig sind. Ganz viele deutsche Sportler gehen ja mittlerweile an die Colleges in den USA. Weil ich habe es letztens gehört, ich glaube Texas oder so, jetzt nagelt mich nicht fest, ein College hat für, natürlich auch wegen Football und so, ein College hat mehr Budget als das gesamte BMI-DOSB-Konstrukt. Das heißt, die ganze deutsche Sportförderung ist genauso groß für Spitzensport, ist genauso groß wie ein College in den USA. Nur um das mal ins Verhältnis zu rücken, ne? Das ist schon kranke Unterschiede.
Liebe Grüße an Otto Fricke an der Stelle, den DUSB-Geschäftsführer, ehemaliger FDP-Abgeordneter. Das müssen wir mal ändern.
Sehr gut. Ja, aber du kannst das Geld ja, aber das ist ja auch eine Grundsatzentscheidung. Sorry, wenn ich so viel rede. Ich werde ja auch aufgefragt, so müsste man mehr für den Sport machen. Und ich bin immer so, klar muss man mehr für den Sport machen. Irgendwie, ich glaube, dass Sport super wertvoll ist und noch viel wertvoller wird nochmal in der Gesellschaft, die ja immer unsportlicher wird. Da geht es aber vor allem um sportliche, also um das Wissen, was man mit seinem Körper machen muss, um ein langes, gesundes Leben zu führen. Ich glaube, das geht aber auch mit Spitzensport und Helden und Vorbildern einher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen gehört Spitzensport für mich genauso dazu, wie in der Breite irgendwie Leute in Bewegung zu kriegen. Aber wenn die Kohle dafür nicht da ist, oder beziehungsweise Deutschland sich dafür entscheidet, lieber mehr Kita-Plätze zu haben, und da ist keine Wertung drin, ne? Dann ist das auch okay. Das ist eine Entscheidung, die Gesellschaft oder beziehungsweise ja, wesentlich mehr dann die Gesellschaft dann treffen muss, ne? Ja. Und wenn wir das so machen, dann kann sich aber auch keiner beschweren, dass wir nicht mehr gut im Sport sind. Das wollte ich noch sagen. Ja.
Oder wir machen halt doch ein Salary Cap und jetzt sind wir eigentlich gar keine Umverteilungsfreunde. Oder wir machen halt doch ein Salary Cap in Deutschland und das zusätzliche Geld packen wir dann in die Stadien und so. Aber es wahrscheinlich auch.
Ja, das ist alles, kannst du alles, also wenn du damit anfängst, ich glaube, es würde dem Sport helfen, wenn wir auch in einem Franchise-System arbeiten würden. Nämlich die großen Marken und die großen Marken weiter erfolgreich werden lassen. So, und das ist dieses, auch beim Fußball, das klingt hart, es ist schön, dass Heidenheim in der ersten Fußball-Bundesliga ist gerade, aber ich glaube, der Sportart und dem Sport würde es besser tun, wenn es der FC Schalke wäre. Egal wie viele Jahre die schlecht wirtschaftlich gearbeitet haben, aber die Marke ist größer als der FC Heidenheim, der mal ein Jahr in der ersten Liga spielt, dass er totales Abenteuer nimmt und dann wieder runtergeht. Ja. So, deswegen dieses Franchise-System, wo eine Planbarkeit hinter ist und die Leute sich dann irgendwie messen, das ist schon, wie ich finde, das Bessere. Also in den USA auf jeden Fall.
Sehr schön. Wir spielen zum Ende jetzt hier noch ein kleines Spielchen und dann haben wir es auch. Das Spiel heißt Camp.
Jetzt habe ich Angst.
Du kennst es. Das Prinzip Camp oder Krampf. Wir legen dir jetzt einen Begriff vor und dann musst du einmal sagen, ist es Camp oder Krampf? Camp, weil The Land-Kampagne und so, deswegen nicht Kampf. Und
oder kämpfen, gerne, passt sogar. Genau,
gerne auch mit Begründung, warum du dafür kämpfen würdest oder warum es ein absoluter Krampf in Deutschland ist. Helena, fang doch an.
Olympia in Deutschland.
Dafür kämpfen. 100%. Weil Sport die Gesellschaft. Es ist vielen Deutschen nicht bewusst, wie viel gutes Sport mit einem Menschen und mit der Gesellschaft machen kann.
Bundesjugendspiele abschaffen für weniger Enttäuschung.
Also muss ich jetzt sagen.
Ist eine Debatte, ne?
Darf ich auch Bullshit sagen? So,
ja, bitte.
Oder?
Ja, bitte.
Weil das ist nämlich Bullshit, sowas abzuschaffen. Das sind die elementarsten Bewegungsthemen, die man so als Jugendlicher hat. Und nur weil dann am Ende einer weiter werfen kann oder höher springen kann oder sonstiges oder schneller laufen kann, das hat auch noch keinem Kind geschadet. Also da die Debatte nicht, sondern das sind die Basiselemente von einem Menschen in der Bewegung. Und die irgendwann mal in einen Wettkampf zu bringen, macht durchaus Sinn. Deswegen nicht abschaffen, bitte.
Der Rundfunkbeitrag von 18,36 €.
Soll ich jetzt sagen, abschaffen oder für kämpfen oder redest du von der Höhe?
Kannst gerne ja differenzieren, ist okay, wir sind offen für Differenzierung. Kannst eine kommt drauf an Antwort machen.
Wir hatten es ja schon so halb.
Ja. Ich würde, wenn dann abschaffen mit einem Ersatzsystem, weil komplett abschaffen von 100 auf 0 geht auch nicht. Ich glaube aber, man kann mit dem Geld, und dann reicht das Geld auch, was man da investiert, vielleicht sogar tendenziell ein Stück weniger, dann reicht das Geld, um eine gute Alternative da aufzubauen, da bin ich mir sicher. Also irgendwie kämpfen für den Umbau, so wäre die Antwort wahrscheinlich. Ja.
Lineares Fernsehen.
Er ist ja schon abgeschafft.
Gute Antwort.
Der Markt hat geregelt oder so.
Ja, es regelt, ist ja schon abgeschafft. Selbst linear Fernsehsender sind ja eigentlich ein Streamingdienst. Also ist weg. Und wird jetzt auch irgendwann aussterben. So. Man kann eben schnell an Stecker ziehen. Ja, man kann schnell an Stecker ziehen, ehrlich gesagt.
Die Frage finde ich noch ganz spannend. Verpflichtendes Gendern im Sport. In der Kommentar.
Antwort ist gesetzt.
Nee, so wirklich, ist ein Krampf. Lass das, das macht keinen Sinn. Und ich kann euch auch sagen, das will auch keiner im Sport. Das interessiert niemanden, wirklich nicht.
Ja, so wie es auch, glaube ich, die meisten Menschen gar nicht so sehr interessiert und es mehr eine Scheindebatte ist, die geführt wird.
Ja. Ich glaube aber, dass es im Sport noch heftiger ausgeprägt ist, dass die überhaupt nicht interessiert. Ja, also dieses Athletin, Spielerin, nein.
Ja, ich check
also
komplett. Ja.
Wirklich nicht.
Okay, ja. Dann noch eine letzte Frage. Social-Media-Verbot für Jugendliche, weil wir es am Anfang drüber hatten, so ein bisschen. Da würde mich mal ein Tag interessieren.
Können wir 2 Jahre, die Australier haben es ja jetzt gemacht, können wir 2 Jahre abwarten und dann.
Vorgestern ist super aktuell. In Deutschland, CDU, SPD überlegen jetzt genau das zu machen. Modell ist vorgestellt, vor 2 Tagen oder so.
Und dann kommt irgendwann die große Keule. Also, das ist ja, es geht ja auch da wieder um eine Randführung. Also, das ist ja nicht so, als würden die sozialen Kanäle. Ich sage zum Beispiel, dass die sozialen Kanäle sich, auch da, es reguliert sich von selbst. Und ich glaube, wir haben die schlimmste Phase der sozialen Kanäle und des Einflusses eigentlich hinter uns. Das jetzt abzuschaffen, wäre, glaube ich, kontraproduktiv, weil dann die Leute irgendwann die komplette Keule kriegen. So. Ich glaube, dass wir dass wir irgendwann lernen, diese Mittel sinnvoll zu nutzen und auch die Menschen merken, dass sie es sinnvoll nutzen können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Lösung. Deswegen das Abschaffen meiner Meinung nach oder irgendwie regulieren, dass es ab X, was ist es, ab 16 irgendwie oder sowas? Oder wann dürfte man es dann nutzen?
In Australien ist es sozusagen 16. unter 16-Jährigen verboten, ja.
Ja, bin ich kein Fan von, ehrlich gesagt. Okay. Weil du bist. Nee, kannst du nicht. Dann kommt die Keule mit 16 und dann? Und die Leute, die es dann schon vorher irgendwie illegal sich Zugang geschafft haben, das kannst du auch nicht regulieren. Also das ist alles schwierig. Man muss es sinnvoll gestalten. Und es muss sich am Ende Qualität durchsetzen. So. Aber es wird es auch. Spätestens im Zuge von Automatisierung, glaube ich, dass die Leute differenzierter auf die sozialen Kanäle gucken.
Sehr schön. Dann sind wir am Ende von der 7. Folge von Wahlkampf. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Danke dir, Alex, für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und wir hören uns wieder in ein paar Tagen mit der nächsten Folge. Bis dahin, folgt uns gerne auf Spotify, lasst einen Kommentar da. Folgt gerne Helena und mir auf Instagram. Spontan dürft ihr auch folgen, wobei die Reichweite braucht ihr eigentlich gar nicht mehr. Ihr seid schon.
Ey, man sollte euch folgen. Ich finde, ihr macht das, also jetzt mal wirklich, das ist total erfrischend. Ich verfolge das jetzt schon länger. Ich finde eure Initiative auf allen Ebenen mega geil. Ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg bei.
Ein schönes Schlusswort.
Mega. Vielen Dank.
Habt einen guten Tag. Bis dahin. Ciao.
Das war Wahlcamp, dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen.